Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Letzte Woche ging es um das Thema erfüllende sexuelle Intimität in der Ehe. Und ich sehe, dass viele wiedergekommen sind oder gleich auch noch ihre Freunde mitgebracht haben. Und heute müssen wir das Thema fortsetzen, weil die Zeit leider nicht gereicht hat. Die Zeit ist geflogen, also so ging es mir beim Sprechen. Vielleicht ging es euch nicht, so wann ist der endlich vorbei? Und denkt vielleicht, lieber Herr, muss das so unbedingt noch fortgesetzt werden heute? Ist das wirklich nötig? Und ich sage, ja, es ist wirklich nötig, es auch an Ort und Stelle zu tun. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen in der vergangenen Woche, das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, von Halleluja, endlich wird es angesprochen, bis hin, das gehört doch nicht in einen Gottesdienst. Ich habe ein Statement gehört, wo ein Christ zu mir sagte, nach über 40 Jahren Christsein habe ich nie solche Themen in der Predigt gehört. Sexualität, sagte der Bruder, wird unter Christen nicht nur ausgelassen, sondern regelrecht umgangen. Und es stimmt. Sicherlich nicht überall und zu jeder Zeit, aber ich nehme das schon wahr, dass in unseren Kreisen da mehr Fragezeichen sind als Klarheiten. Und ich wiederhole mich, wir Christen sind oft schneller dabei zu sagen, wie es nicht geht, aber können dann nicht Auskunft darüber geben, was geht. Und wir brauchen eine positive Visionsvermittlung auch an die nächste Generation. Wenn wir ihnen einfach nur sagen, was alles böse und schrecklich und nicht gut ist, glaubt ihr, das motiviert eine nächste Generation? Die wird sich ihre Informationen suchen, um sich zu motivieren. Die Frage ist, wo das passiert. Ich glaube, dass die Gemeinde Jesu Christi ein besserer Ort ist als Google, YouTube, Instagram und TikTok. Das ist, glaube ich, echt besser, weil wir hier ein ganz anderes Fundament haben. Und deswegen müssen wir auch diese heißen Eisen adressieren. Außerdem darf man auch nicht vergessen, es gibt Menschen, so gab es auch Rückmeldungen, die mich erreicht haben, Menschen, die händeringend nach Hilfe suchen in seelsorgerlichem Kontext. Sie suchen Seelsorger, um auch ihre Fragen und auch ihre Not mit der Sexualität besprechen zu können. Aber sie finden oft innerhalb der Gemeinde keine Hilfe, weil es keine Bereitschaft gibt, überhaupt darüber zu sprechen. Denn nicht selten ist es so, über die Dinge, die du öffentlich nicht sprichst, wirst du auch in einem privateren Kontext auch nicht besprechen. Es gibt so Themen, die, da redet man nicht drüber. Öffentlich nicht und auch im Privaten nicht. Und ich glaube, wir sind nicht gut beraten, wenn wir den Kampf um die Sexualität, und das ist ein Kampf, wenn wir den Kampf um die Sexualität einfach den Meinungsmachern und Influencern da draußen überlassen. Wir müssen das Thema an die Oberfläche bringen, weil es schon längst an der Oberfläche ausgefochten wird. Deine Aufklärung, die du vielleicht der nächsten Generation geben möchtest, die passiert viel früher, als du willst und durch Medien und Persönlichkeiten, die du nicht autorisiert hast. Deswegen ist es gut, wenn wir hier miteinander darüber sprechen, denn der Schaden wäre gewaltig, wenn wir uns einfach einander selbst überlassen. Wir werden später nämlich im Verlauf der Predigt hören, dass unsere Sexualität in der Ehe nicht nur eine körperliche Ebene hat, sondern eine hochgeistliche Angelegenheit ist. Denn wenn Gott immer etwas will, dann gibt es immer den Feind Gottes, den Satan, der das, was Gott kreiert, kaputt machen möchte. Wir reden hier, wenn wir über Sexualität sprechen, sprechen wir über göttliche Dinge. Und die sind auch angefochten auf der geistlichen Welt. Und wir müssen unterwiesen sein darüber, was Sexualität auch für unser geistliches Leben, für unser Glaubensleben auch bedeutet. Ich möchte, bevor wir weitergehen in der Predigt, möchte ich ganz kurz nochmal zurückschauen. Wir haben ausgehend letztes Mal von Prediger 9, Sprüche 5, 1. Mose 1 und 2 festgestellt, dass Sexualität ein sehr guter Gedanke Gottes ist und in der Ehe zur gegenseitigen Freude und gemeinsamen Genuss dient. Und es ging darum, dass man die Schönheit der Sexualität erkennen bzw. wiederentdecken muss, weil manche falsche Glaubenssätze abgespeichert haben über Sexualität. Wir haben festgestellt, Sex ist nicht an und für sich eine eklige Sache, ist nicht schmutzig, ist nicht schlimm. Und nein, diese Rückmeldung habe ich tatsächlich bekommen, oder eher eine Frage, ob das so stimmt. Sex ist auch kein Resultat teuflischer Verführung von Eva im Garten Eden. So, die Idee ist, dass Satan zuallererst sexuell aktiv war mit Eva, sie auf diese Weise verführt hat und sie wiederum dann Adam auf diese Weise verführt hat. Und jetzt haben wir dieses Dilemma dieser Sexualität. Oh. Ich verstehe ja, dass fromme Menschen versuchen wollen, die nächste Generation irgendwie zu schützen. Kennst du so einen Mechanismus in dir? Ich möchte jemanden bewahren, ich möchte jemanden beschützen. Kennst du das? Ich kenne das. Aber die Mittel, die wir dafür verwenden, die müssen auch lauter sein. Das heißt, sie müssen rein sein. Sie müssen auch der Wahrheit entsprechen. Du kannst nicht aus reiner Ohnmacht und aus reinem Beschützungsinstinkt zu Argumenten greifen, die du zwischen diesen zwei Buchdeckeln einfach nicht finden wirst. Und damit legst du Konzepte in Köpfen von jungen Menschen, die schützen sie nicht, sondern sie werden sie verwirren, weil sie im Laufe der Jahre werden sie andere Menschen kennenlernen und sich fragen, was wurde mir eigentlich erzählt? Ich kriege das jeden Tag, wirklich fast schon jeden Tag von Menschen von überall her. Ich bekomme diese Dinge seit Jahrzehnten eingetrichtert, aber ich frage mich die ganze Zeit, woher das stammt. Ich finde es nicht, aber das ist gesetzt. Das ist nicht gut. Wenn wir Menschen bewahren und schützen wollen, dann bitte auch auf diese Art und Weise, wie Gott uns auch schützen und bewahren möchte. Und wir müssen nicht klüger und smarter sein als Gott selber. Er hat uns seinen Fahrplan gegeben, der auch nachvollziehbar für uns sein soll. Wir sollten keine Angst haben und nicht versuchen, noch mehr Drastisches hineinzulegen, was wir gar nicht in der Schrift finden. Aber ich muss weitermachen. Wir haben uns vor allem dann auch 1. Korinther 7 angeschaut, in den Versen 3 bis 4 haben wir gelernt, dass sexuelle Intimität nicht nur normal ist, sondern in der Regel für eine gesunde Ehe auch wesentlich dazugehört. Es ist quasi vorausgesetzt, dass dort, wo gesunde Ehe gelebt wird, auch eine gesunde Sexualität ausgelebt wird. Wir haben in den Versen 3 bis 4 gelesen, 1. Korinther 7, Vers 3, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso auch die Frau dem Mann. In Vers 4 heißt es, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Und wir haben uns angeschaut, diese Verse, die so ganz unromantisch daherkommen, dass diese Verse verdeutlichen, dass Mann und Frau sich nicht mehr selber gehören, sondern sich einander verschenkt haben. Schon viel romantischer, ne? Paulus hätte mich fragen können, wie ich das formuliere, aber hat er nicht gemacht und ist auch besser so. Aber es geht genau darum, du gehörst dir nicht mehr selber und das hat er mit diesen Worten klar gemacht. Du gehörst dem anderen, der andere gehört dir und in diesem Miteinander gibt es eine Balance zwischen diesen beiden und sie sollen in einer einvernehmlichen Harmonie das Glück des anderen suchen. Das ist das, was diese Verse uns weitergeben und kommunizieren möchten. Und ich möchte gerne, bevor wir uns auf den Vers 5 stürzen, möchte ich gerne noch einige Gedanken ergänzen, die für die Anwendung dieser Verse 3 und 4 aus meiner Sicht entscheidend sind für uns. Also, es soll eine angemessene Harmonie existieren in der Ehe. Der eine gehört dem anderen, der andere gehört dem einen. Und wie funktioniert denn das jetzt? Denn die Frage ist, besteht auch tatsächlich zwischen den Geschlechtern so eine automatische Harmonie und Balance, wenn es um das Thema Sexualität geht? Ist das immer so, jeder hat die gleiche Erwartung und damit gibt es überhaupt keine Probleme zu diesem Thema? Ich habe mir sagen lassen, dass besonders Frauen Schwierigkeiten haben mit dem Thema Selbstbeherrschung. Das war ein Witz. Alle gucken mich so völlig entgeistert an. Nein, mal im Ernst, die Sexindustrie gibt uns einen Hinweis darauf, wie die Dinge gewichtet sind. Wenn du dir diese Industrie anschaust, dann siehst du, dass sie vorwiegend auf das Lustgefühl des Mannes konzentriert ist. Ist es nicht so? Hier scheint es schon eine gewisse Intensität drin zu liegen, ein gewisser Schwerpunkt, eine gewisse Unbalance zwischen den Geschlechtern. Ausnahmen mag es immer geben. Ja, das ist nicht die Frage. Wenn du in einer Ehekonstellation bist, wo das genau andersrum ist, dann ist nichts falsch an euch. Aber viele Paare kommen irgendwann an den Punkt, wo sie merken, der Bedarf oder der Wunsch nach Intimität, nach Körperlichkeit, nach Zuwendung ist sehr unterschiedlich gelagert zwischen Mann und Frau. Und viele Ehen stehen vor einer entscheidenden Frage: Wie sollen wir mit dem Lustunterschied zwischen Mann und Frau umgehen? Könnt ihr mir folgen? Oder seid ihr noch völlig entgeistert? Ja? Das ist eine Frage, die viele Ehepaare beschäftigt. Und es ist eine Frage, die wir nicht umgehen dürfen, weil diese Frage viel Konfliktpotenzial enthält. Aber sie ist wichtig, diese Frage, wenn wir diesen Vers nämlich lesen, dass irgendwie beide einander gehören, aber du diese Balance gar nicht erlebst, nicht empfindest und im Gespräch mit deinem Ehepartner eigentlich die ganze Zeit merkst, wir sind aber nicht in der Harmonie, wie gehen wir eigentlich damit um? Und diese Not, wenn du sie verspürst, wenn ihr sie schon mal erlebt habt als Ehepaar, dann seid ihr nicht alleine damit. Aber die Frage ist, wie kann man hier bei einer echten, empfundenen Unterschiedlichkeit eigentlich auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Wie wird aus einer Disharmonie eine Harmonie? Wie wird aus einer Unbalance eine Balance? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Weil dann kann es schnell zum Kampf kommen, so, du sollst wie ich, nein, du sollst wie ich, nein, du sollst wie ich, ja, siehst du nicht mich? Ich möchte eine Möglichkeit geben, wie man diese Frage beantworten kann und wie man mehr Frieden auch in diese Unbalance hineinbringen kann. Unfrieden wird deine Ehe so lange regieren, wenn jeder sein eigenes Begehren und sein persönliches Lustbefinden oder Lustempfinden zum Standard macht. Es wird so lange Unfrieden geben, solange jeder seinen Standpunkt zum Standard macht. Und wenn zwei fest zementierte Standards sich gegenüberstehen, dann kann es unmöglich zu einer Balance kommen. Wenn du deine für den anderen empfundene übermäßige Lust zum Maßstab definierst und der andere seine übermäßige, für dich übermäßig empfundene Unlust als absolut ansieht, dann ist das Dilemma perfekt. Du willst zu viel, du willst zu wenig. Und dann steht man sich gegenüber und man hat sich eigentlich nichts mehr zu sagen. Und ich erachte folgende Einstellung wirklich für einen Game Changer, also der wirklich alles verändern kann in der Beziehung, auch wenn es um die körperliche Intimität geht. Nicht die Frage, wie kann ich den anderen überzeugen, dass mein Standard richtig ist, sondern die Frage, wie können wir einander effektiv dienen und die Freude des anderen maximieren. Das ist nämlich die Anwendung dieser Verse, dass ich auf den anderen bezogen bin, mein Blick sich nicht auf mein Bedürfnis beschränkt, sondern ich das Bedürfnis des anderen wahrnehme und jeden Morgen aufwache und mich frage, wie kann ich das Glück meines Partners erhöhen? Was kann ich tun, damit sich mein Partner freut? Dass ich dem begegne, wonach er sich sehnt, wonach sie sich sehnt. Und das sind tatsächlich oft sehr unterschiedliche Dinge. Nicht nur im Bereich der Sexualität, das ist wahrscheinlich in fast jedem Bereich deines Lebens. Dass du keine Kopie deiner selbst in deinem Haus hast, der oder die genau das Gleiche die ganze Zeit möchte wie du. Der eine möchte raus, der andere möchte zu Hause bleiben, der eine möchte in Urlaub, der andere möchte aber dorthin reisen, der eine möchte Zeit mit den Eltern verbringen. Der andere möchte auf gar keinen Fall mit den Schwiegereltern Zeit verbringen. Und so weiter. Das Leben ist doch voll damit. Mit unterschiedlichen Gewichtungen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Dieser Vers predigt uns nicht, dass wenn man verheiratet ist, dass es diese Unterschiede gar nicht mehr geben würde. Natürlich gibt es diese Unterschiede. Du bist eine eigene Persönlichkeit. Und das ist auch okay. Es ist okay, wie du tickst. Es ist okay, wonach du dich begehrst oder wonach du begehrst oder wonach du nicht begehrst oder weniger. Aber wenn es zu einem Frieden kommen soll zwischen zwei Ungleichen, die in einer Einheit leben sollen, dann funktioniert das nur, wenn wir anfangen, unsere Waffen niederzulegen und unseren Blick wegrichten von unseren eigenen Dingen, sondern hin zum anderen.
Amen.
Amen, Bruder. Ehepaare werden dann eine ganz andere Dynamik erleben, ob sie die ganze Zeit kämpfen müssen. Versteht ihr, so wie Tauziehen, ja? Wir sind ja ein Seil, wir sind eine Einheit. Aber fühlt sich irgendwie nicht so an. Stellt euch vor, anstatt jeden Morgen aufzuwachen und wieder das Seil in die Hand zu nehmen und wieder zu reißen, so hoffentlich schaffe ich es diesmal, dass mein Partner auf meine Seite über die Linie kommt zu mir. Als wenn ich dieses Seil nehme und dann zum anderen gehe und sage, komm, wir halten es einfach gemeinsam. Und ich habe dich beobachtet. Ich kenne dich. Ich weiß, wie ich dir dienen kann. Ich weiß, was dir Freude bereitet. Ich weiß, was du jetzt gerade brauchst. Ich weiß auch, was du jetzt gerade gar nicht brauchst. Und weil ich dich liebe, will ich dir das geben. Meine Lieben, wenn Männer und Frauen, die verheiratet sind, so miteinander die Dinge aushandeln, kommt eine ganz andere Dynamik da rein. Das ist eigentlich auch eine sehr christusgemäße Art und Weise, mit den Dingen umzugehen. Wir haben es vorhin, das passt eigentlich sehr schön, fällt mir gerade ein, wie Gudula hier in der Moderation angefangen hat. Jesus hat sich nicht dazu entschieden, sich selber zu realisieren, sondern er ist gekommen, um sein Leben hinzugeben für andere. Und in der Ehe geht es genau darum. Es geht darum, dem anderen zu dienen und nicht sich selbst. Seine Bedürfnisse hinten anzustellen, zu schauen, was möchte der andere? Und wenn das beide tun, was passiert dann? Dann erleben wir eine Harmonie und eine Balance, die wirklich vom Himmel kommt. Und es ist möglich. In Epheser 5, Vers 33 können wir lesen, ein Kapitel übrigens, wo es auch sehr stark um, das wird uns auch jetzt heute noch ab und zu beschäftigen, dieses Kapitel, wo es auch viel um das Miteinander zwischen Mann und Frau geht. Dort heißt es, jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Das ist hier wieder Paulus, der mit anderen Worten eigentlich auf das Gleiche hinaus möchte. Es geht um ein Miteinander. Ich habe es letzte Woche auch emotional mit dem Tanz beschrieben, ja? Wie ein Paar miteinander den Tanz des Lebens führt und dass jeder auch seine Bestimmung und seine Rolle kennt und dass der jeweils andere auf den anderen blickt und das Glück des anderen sucht. Darum, statt ständig dem anderen deinen persönlich empfundenen Mangel vorzuhalten, fang doch mal damit an zu sagen, Herr, und heute schaue ich auf dich, wer du bist, wie du mich liebst und inspiriert und begeistert im wahrsten Sinne des Wortes von dieser Liebe, will ich heute anfangen, mit deiner Hilfe meinen Ehepartner zu lieben. Anstatt die ganze Zeit die Kalaschnikow oder egal welches Gewehr du favorisierst. Hat das was mit meiner Herkunft zu tun? Keine Sorge. Ich hatte noch nie ein Gewehr in der Hand. Ja? aber emotionale Gewehre schon. Eheliche Gewehre hatte ich schon so manche in der Hand. Und ich würde auch nicht sagen, dass es sie gar nicht in meinem Haus im Waffenschrank gäbe. Also ich möchte mich hier nicht präsentieren, Der ist vollkommen durch. Also durch im Sinne von hat's begriffen. Nicht durch mit den Nerven. Wenn ich hier darüber predige, glaubt ja nicht, dass mich das nicht selber herausfordert. Ich erlebe es immer wieder und es ist für mich immer wieder eine Überraschung, wie Menschen, die in den Reihen sitzen, denken, dass Prediger oder Pastoren alles schon begriffen haben. Es gibt wirklich viele Christen, die denken, Pastoren haben schon alles hinter sich. Sie kämpfen nicht mehr, sie ringen nicht mehr, sie fallen nicht mehr. Und der Alltag eines Pastors ist so wie deiner. Fallen, aufstehen, fallen, aufstehen. Und mit der Hilfe des Heiligen Geistes auch überstehen und überwinden. Aber es gibt auch immer wieder Momente, wo man fällt, wo dann wieder die Waffe aus dem Waffenschrank rausgeholt wird, eine M16 meinetwegen, und dann rauf damit. So, es geht um mich in meinem Haus. Ach wirklich? Waldemar, worüber hast denn du gepredigt? Auch wir, die wir in Verantwortung stehen und euch predigen, müssen zusehen, dass wir nicht verwerflich leben, sondern dass wir die gleiche Herausforderung auch anpacken und auch mit der Hilfe des Heiligen Geistes auch wuppen und unseren Blick auf den anderen fokussieren und das Begehren, die Sehnsucht und die Wünsche und das Glück des anderen im Blick haben. Ich möchte gerne noch eine kurze Schleife drehen um diesen Punkt. Die Realität zeigt, wenn ein Ehepaar dieses Prinzip ausleben möchte, dass sich Ehepaare irgendwann an einem Punkt befinden, wo sie unsicher sind, worauf sie sich eigentlich einlassen können. Worauf sie sich sexuell im Ehebett einlassen können. Wie viel Kreativität ist in der Sexualität angemessen und gesund? Oder gibt es vielleicht so etwas wie heilige Grenzen, die wir wahren müssen, damit selbst den Wünschen unseres Ehepartners auch Einhalt geboten werden muss? Sprich, wenn ich auf die Sehnsucht des anderen und das Glück des anderen schaue und dieser Wunsch mein Ohr erreicht, fragen sich einige, ist das, was aus seinem oder ihrem Mund kommt, überhaupt etwas, worauf ich eingehen sollte oder nicht? Ich brauche eurer Fantasie, denke ich, nicht auf die Sprünge helfen. Ihr seid schon groß und habt selbst eure Fragen im Kopf, was da so aufkommen kann. Und ich möchte mit euch anhand von 1. Korinther 6, Vers 12 auf einen Vers stupsen, der einleitend geschrieben ist zu diesem ganzen Thema der Sexualität. Dort heißt es in 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Dieser Vers beinhaltet eigentlich zwei Prinzipien. Zuerst gilt, was verbietet oder erlaubt die Bibel? Wenn die Bibel, die Heilige Schrift, Gottes Wort, uns Freiheiten gibt, beziehungsweise keine Einschränkungen kommuniziert, dann können wir davon ausgehen, dass wir miteinander als Ehepaar auch die Freiheit haben, einander so die körperliche Zuneigung auszuleben, wie wir das wünschen. Wenn es klare Worte aus der Schrift gibt, die uns von gewissen Praktiken abhalten, ich komme gleich zu etwas, dann ist es geboten zu sagen, nein, deinen Wunsch höre ich, aber Gottes Wort sagt mir, dass das ethisch nicht vertretbar ist und ich aus diesem Grund deinem Wunsch nicht Folge leiste. Aber es gibt ganz viele Fragen, die unter diesem Schirm fallen, wie darf Mann und Frau miteinander interagieren, wo die Bibel keine Einschränkungen gibt. Und dann können wir in der Regel davon ausgehen, dass wir auch Freiheit haben in der Art und Weise, wie Mann und Frau sich auch einander begegnen. Das zweite Prinzip ist, bei dieser ganzen Freiheit, die wir haben, gibt es hier eine Einschränkung, nicht alles ist nützlich. Ist das, was als Wunsch aufkommt, zwischen Mann und Frau, ist dieses Vorhaben nützlich für unsere Ehe. Das Wort nützlich, was hier steht, heißt im Griechischen interessanterweise auch etwas zusammentragen oder etwas zusammenbringen. Das finde ich eine sehr interessante Art und Weise, wie man dieses Wort übersetzen kann, auch in Bezug auf die sexuelle Intimität zwischen Mann und Frau. Das, was als Wunsch im Raum steht, bringt uns das als Mann und Frau näher? Stärkt das unsere Gemeinsamkeit oder beschädigt das vielleicht sogar unsere gemeinsame Intimität? Denn es kann sein, angenommen, ich bin in meiner Ehe und ich artikuliere einen Wunsch, den ich habe und sage, oh, hier, das ist super nützlich. Und meine Frau sagt, ich fühle mich bei dem, was du gerade sagst, extrem unwohl. Ich kann da überhaupt gar nicht mitgehen. Und ich verstehe das. Es ist nicht in der Kategorie, es ist biblisch falsch, aber ich kann da nicht irgendwie mitgehen. Das trifft nicht meine Wellenlänge. Das ist nicht meine Frequenz, auf der du gerade sendest. In dem Augenblick ist das eine Sache, die für euch als Ehepaar nicht nützlich ist und euch nicht in dem Sinne näher bringt und zusammenbringt, sondern dieses Verhalten wird eure Ehe sogar schädigen. Es ist vielleicht erlaubt, aber es ist kontraproduktiv für die Gemeinsamkeit. Denn in der Sexualität geht es nicht einfach nur darum, ich komme zu meinem Glück, sondern wir gemeinsam erleben Erfüllung in dem, was Gott uns hier schenkt. Also dieses zweifache Prinzip ist wichtig, wenn es darum geht, wie gehen wir mit den Wünschen und Fragen innerhalb unserer Ehe um. Also die Bibel stellt uns hier in einen weiten Raum der Kreativität tatsächlich, aber auch in der Verantwortlichkeit füreinander. Ja, ihr seid frei in vielem, aber ihr habt auch eine große Verantwortung füreinander in dieser Freiheit, wie ihr auf den anderen Acht gebt. Oder ob ihr versucht, wie eine Dampfwalze, einfach das durchzudrücken, was ihr jetzt möchtet. Und wenn diese beiden Prinzipien, was sagt Gottes Wort und ist es nützlich, ist es förderlich und bringt es uns zusammen, wer das berücksichtigt, der weiß, was geboten ist, wenn der Partner zum Beispiel Dinge vorschlägt, die auch in christlichen Kreisen größer werden, vielleicht jetzt nicht in deinem Umfeld, aber es ist durchaus ein Thema, was immer größer wird oder Themen, die größer werden, wenn zum Beispiel in Ehen die Idee aufkommt, lass uns doch einvernehmlich dazu entschließen, dass wir eine offene Ehe führen. Ja, dass wir für uns miteinander sagen, wir geben uns das Recht, auch aus dieser Ehe nicht rauszutreten, aber sie zu öffnen. Du triffst dich mit ihm, ich treffe mich mit ihr. Und wir bleiben Ehe, ja, wir bleiben zusammen, aber jeder, um ein bisschen so mal was anderes zu erleben, so gehen mal auf Wanderschaft und einvernehmlich. Es gibt Konstellationen auch in unserem Land, die so etwas ausleben. Und Christen fragen sich dann, ja, was ist denn, wenn mein Partner, vielleicht hast du ja auch einen Partner, der gar nicht Jesus nachfolgt und Jesus gar nicht kennt und denkt, Mensch, das ist doch vielleicht eine Idee, ich bringe das mal hier rein, vielleicht tue ich sogar meiner Partnerin damit einen Gefallen, weil sie denkt, ach ja, das fände ich eigentlich auch mal ganz nett. Da weißt du, Gottes Wort sagt etwas anderes und es ist auch überhaupt nicht nützlich. Es bringt uns ja nicht zusammen, sondern es bringt uns auseinander. Hier brauchst du auf die Wünsche deines anderen nicht eingehen und das Glück deines anderen nicht suchen, weil das kein Glück ist. Oder zum Beispiel, wenn man sagt, wir gehen jetzt nicht raus, sondern wir wollen beieinander bleiben, aber wir holen uns eine dritte Person in unser Ehebett. Vielleicht kriegst du gerade Schnappatmung, ja, das wird es doch wohl nicht geben. Was glaubst du, was es alles gibt? Also lies mal den ersten Korintherbrief. Da haben Verwandte miteinander im Bett geschlafen. Familienmitglieder haben miteinander sexuell interagiert. Es ist alles möglich. Aber diese Dinge sind nicht nur nicht nützlich, sondern sie sind uns auch gar nicht erlaubt. Und das ist auch ein Ding, wo du dann sagen kannst, du möchtest noch eine weitere Frau in unser Bett einladen oder du möchtest noch einen anderen Mann in unser Bett einladen. Nein, da bin ich raus. Das geht nicht. Und das Letzte, was vielleicht häufiger vorkommt, womit was auch schon an mich herangetragen wurde, gemeinsamer Pornokonsum. Also gemeinsam Pornografie zu konsumieren. Das, so in der Darstellung, wie ich es erlebt habe, mag es auch andersrum geben, dass die Frau darum gebeten wird, gemeinsam mit dem Ehemann pornografisches Material zu konsumieren, quasi als Anschauungsmaterial, Unterrichtsstunde und Inspirationsquelle. Komm, lass uns doch den nachmachen. Wer seine Frau bittet, zusammen mit ihm Pornos zu konsumieren, bittet seine Frau darum, im Herzen Ehebruch zu begehen. Pornografie, wir hatten es letzte Woche in einem Zeugnis, ist nicht einfach so ein Randthema. Pornografie ist böse. Pornografie ist teuflisch. Wir haben es hier wirklich mit Schwarz-Weiß zu tun. Es gibt nicht irgendwie was Softes, was irgendwie doch okay ist. Wir haben es hier mit dämonischen Dingen zu tun. Und wer sich dieser Ebene öffnet, muss sich nicht wundern, wenn es auch zu dämonischen Bindungen kommt in seinem Leben. Zumal du durch den Konsum direkt gegen Gottes Wort auch agierst, indem du einen anderen begehrst und in deinem Herzen Ehebruch begehst. Und wenn Männer ihre Frauen dazu einladen, lass uns doch Pornografie noch dazu nehmen, so eine Art wie eine Art Sexspielzeug, lass uns das dazu nehmen, um uns irgendwie zu beflügeln, dann bittest du, lass uns gemeinsam Ehebruch in unserem Herzen begehen. Ich muss wirklich sagen, es geht fast nicht kaputter. Es geht fast nicht kränker, als solche Vorschläge seinem Ehepartner weiterzugeben. Und das Ding ist, ich rede hier darüber, weil Frauen sich auf sowas einlassen. Was du dir jetzt vielleicht gerade gar nicht vorstellen kannst, es gibt christliche Frauen, die hier eine offene Frage haben. Die haben nämlich gelernt, es geht um den anderen. Das Glück des anderen ist das, was ich auf dem Herzen habe. Und ich bin jetzt hier mit einem Wunsch konfrontiert und frage, Waldemar, wie soll ich damit umgehen? Ist das wirklich eine Frage? Ja, es ist wirklich eine Frage für manchen. Wenn du als Ehepartner darauf sogar freiwillig eingehst, dann bist du genauso kaputt wie derjenige, der den Vorschlag gemacht hat. Und wenn du das unfreiwillig tust, und sagst, okay, es fühlt sich irgendwie falsch an, aber ich möchte meinen Partner jetzt nicht vor den Kopf stoßen, sondern ich möchte ihn ja auch irgendwie gewinnen, ich möchte ja Einheit. Ihr wisst nicht, was Frauen alles tun, um Einheit in der Familie herzustellen. Sie lassen sich schlagen, malträtieren, sie lassen sich wie Hunde behandeln in einigen Familien, um irgendwie Einheit zu bekommen. Frauen sind sehr leidensbereite Wesen und leiden manchmal an Punkten, wo sie nicht leiden sollten, sondern laut aufschreien müssen, sagen, das ist Ungerechtigkeit. Es ist wirklich ernst. Du denkst, das geht nicht? Doch, Frauen lassen sich darauf ein. Und ich frage dich, wenn du mal in so einen Moment kommst und das erwägst, in so einen Pornokonsum gemeinsam einzusteigen, frag dich, wärst du auch bereit, eine andere Frau in dein Bett hineinzulassen? Ich denke, die Antwort ist klar. Aber es ist genau das Gleiche. Es ist vielleicht nicht physisch. Also es ist nicht körperlich präsent, ja? Und trotzdem ist es da. Und hier an solchen Beispielen sehen wir, das sind Dinge, die gegen die Schrift verstoßen, gegen Worte von Jesus. Und sie sind auch nicht nützlich. Sie stärken nicht das Miteinander, sondern lenken unsere Aufmerksamkeit auf andere Bilder, auf andere Figuren, auf Beispiele, die auch keine Beispiele sein können, niemals, nie, nicht, nie. Ich befürchte, und damit müssen wir weitergehen, dass in den meisten Ehekrisen nicht gleich solche krassen Dinge zur Entzweiung geführt haben. Ich vermute mal, aber das weiß ich nicht, dass das eher wenige betrifft mit diesen Beispielen, die ich eben gerade zusammengeführt habe. Aber die mangelnde Sexualität, die mangelnde Körperlichkeit betrifft viele Ehepaare. Aber oft aus ganz anderen Gründen. Und mir scheint, dass sexuelle Inaktivität, sexuelle Inaktivität ein Ausdruck ist von fehlender Innigkeit und mangelnder Übereinstimmung. Wir hatten letztes Mal davon gesprochen, dass wenn wir 1. Korinther 7 lesen, dass es offenbar vorausgesetzt wird, Ehepaare kommunizieren. Sie sprechen miteinander, sie öffnen sich, sie offenbaren sich, sie sprechen über ihre Gedanken, über ihre Blockaden und über ihre Wünsche. Und wir lesen in 1. Korinther 7, Vers 5, der Vers, der uns letztes Mal noch gefehlt hat, lesen wir Folgendes. Haben wir den an der Wand? Perfekt. Dort heißt es, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft. Eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also hier haben wir diesen Aspekt der Übereinstimmung. Für Paulus ist klar, wenn ich es hier mit einer gesunden Ehe zu tun habe, dann ist Sexualität nicht nur eine sozusagen Voraussetzung, es ist gegeben, dass das auch geschieht, sondern wenn es nicht geschieht, auch hier braucht es Übereinstimmung. Sowas passiert nicht einfach so. So, man hat sich irgendwie auseinanderdividiert, sondern man ist darüber übereingekommen, dass man sagt, für eine Zeit lang wollen wir meinetwegen das Gebet absolut in den Fokus nehmen und uns von nichts ablenken lassen. Okay? Das ist so der Gedanke von Paulus, dass man als Ehepaar sagen kann, hier gibt es gerade eine Sache, die ist uns so wichtig und das, was wir gerne so miteinander teilen, wollen wir ruhen lassen und sagen, Herr, das, was wir jetzt im Gebet bewegen, dieses Fasten soll zeigen, das hier ist gerade wichtiger als unsere sexuelle Aktivität im Miteinander. Ja, so vom Gedanken her. Und es zeigt hier, dass für Paulus ist es nur dann gesund, wenn man sexuell inaktiv ist, wenn es nach Übereinkunft ist. Viele Ehepaare sind sich aber nicht übereingekommen, dass das Miteinander schlafen eingeschlafen ist. Und das bedeutet, es gibt eine Krise in der Sexualität und aus meiner Sicht ist eine Krise in der Sexualität auch eine Krise der ganzen Ehe. Es ist nicht nur ein Bereich, es ist ein Filetstück deiner Ehe. Jemand hat mal gesagt, wenn du den Körper deiner Frau berühren möchtest, musst du zuerst die Seele deiner Frau berühren. Ach, das hört sich auch wieder so schön an. Aber das ist wahr. Ganz ehrlich, wenn du gerade bist, siehst diesen Vers, Paulus spricht, dass es eine Übereinstimmung braucht, eine Übereinkunft. Aber wir haben keine Übereinkunft, sondern wir haben Krise. Die Krise in der Sexualität liegt vielleicht daran, dass du kein Interesse daran hast, die Seele deiner Frau zu berühren, weil das ist notgedrungen wichtig. Das ist das Fundament, um den Körper deiner Frau zu berühren. Nicht als Mittel zum Zweck, ihr versteht mich hoffentlich recht. So, jetzt werden wir mal 15 Minuten reden um. Nee, das ist nicht der Punkt. Aber es gibt hier auch eine selbstverschuldete Krise in einigen Ehen. Dass Dinge nicht passieren, weil die Hausaufgaben nicht gemacht wurden. Wir sind eben nicht nur einfach nur körperliche Hüllen, sondern wir sind ein ganzer Mensch. Ja? Wir haben eine Seele, wir haben einen Geist, wir haben ein inneres Leben. Und das ist nicht irrelevant. Und da muss man sich schon die Mühe machen, Ursache und Wirkung zu studieren. Ich kann mich nicht die ganze Zeit über die Wirkung oder die mangelnde Wirkung beschweren, ohne die Ursache zu beleuchten. Vielleicht berührst du nicht die Seele mehr deiner Frau. Oder auch andersrum meinetwegen. Für mich ist es leicht, aus männlicher Perspektive zu sprechen. Ja? Und also die Männer haben es sowieso immer schwerer bei mir. Ja, die müssen immer mehr bluten. Versteht ihr? In Epheser 5, Vers 28 bis 29 heißt es, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Einige nähren es besonders gut. Wie auch der Christus die Gemeinde. Also die Idee ist, Jesus ist der Kopf seines Körpers. Wir sind sein Körper und Jesus Christus ist dabei, diesen Körper zu segnen, ihn zu pflegen, ihn zu nähren, dass es ihm gut geht, dass es ihm an nichts mangelt, dass ihm nichts fehlt und dass er volle Genüge hat. Und jetzt sagt die Bibel, Männer, liebt eure Frauen in dieser Art und Weise. Und dann geht es eben darum, dass ihr diese Frau anschaut und sagt, ich nähre und pflege diese Person. Und wenn ich nicht nähre und pflege und sie mir eigentlich völlig egal ist mit ihren Bedürfnissen und Wünschen, dann wird es auch nicht zu der Wirkung kommen, die du dir so sehr erhoffst. Es braucht hier ein Studium der Männer für eine Ursachen- und Wirkungsforschung. Das müssen wirklich einige machen. Einfach nur so, hey, wir schlafen nicht mehr miteinander. Ja, du berührst sie nicht mehr. Und wie oft berührst du ihre Seele? Und was tust du dazu, ihre Seele zu berühren? Wenn du sofort immer nur denkst, okay, wir müssen ins Bett gehen. Ich weiß nicht. Aufmerksamkeiten, Gespräche, Umarmungen sind keine Luxuserscheinungen in einer Ehe. Noch einmal, Aufmerksamkeit, Gespräche und auch einfach mal eine Umarmung um der Umarmung willen sind keine Luxuserscheinungen. Aber es gibt auch Situationen, jetzt sind mal die Frauen dran, es gibt auch Situationen, wo diese Übereinstimmung, die Paulus hier den Ehepaaren weitergibt, achtet auf Übereinstimmung, dass diese mangelnde Übereinstimmung, dadurch entstandene Krise entsteht, weil sich ein Partner, meinetwegen die Frau, kann aber auch der andere sein, wahrscheinlich ist öfter die Frau, Sexentzug verwendet als Waffe gegen ihren Mann für ihren eigenen Willen. Das ist so wie so das Würstchen, was man vor den Hund wirft, ja, und dann jetzt komm. Und ich weiß ganz genau, du willst dieses Wienerle, ja. Und wenn du aber mir nicht das gibst, was ich von dir will, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt, wenn du mir nicht das erfüllst, was ich möchte, in allen möglichen Lebensbelangen kann das sein, gebe ich dir nicht das, was du dir wünschst. Und auf dieser Ebene, und da müssen wir uns auch nichts vormachen, wird so manche Schlacht gekämpft. Und es passiert mindestens so häufig wie das andere, was ich eben gerade erklärt habe. Körperliche Zuneigung wird zurückgehalten, um den Partner zu manipulieren oder zu bestrafen oder zu verunsichern. Es gibt manche Männer, die sind in Ehen schier gefangen und denken die ganze Zeit, irgendwie mache ich alles falsch. Ich mache ihr nichts recht. Alles, was ich sage, alles, was ich einbringe, ist nie gut genug. Und sie zeigt mir das auch jedes Mal und vor allem beim Punkt Sexualität spiegelt sie mir das dann immer oberkrass. So als Bonus, jetzt hast du auch alles richtig gemacht, so wie ich das wollte. Machen wir uns nichts vor, Menschen können so intrigant, sagt man, ne? Intrigant sein. Sagt man das so? Intrigant. Amen. Und Paulus warnt davor, wir müssen auf die Zielgerade. Paulus warnt davor, dass man diese Mechanismen nicht zulässt. Übereinkunft, Innigkeit, zusammenbringen. Paulus warnt davor, sich sexuell auseinanderzuleben, denn mangelnde Einheit in der Ehe kann schwerwiegende Konsequenzen mit sich bringen. Meine Lieben, und nicht nur auf einer rein emotionalen Ebene, also die Dinge, die ich jetzt eben gerade beschrieben habe, machen ja auch etwas mit der Seele. Wenn man manipuliert wird oder wenn man übersehen wird, das macht was mit dir als Menschen. Und das sind schon schwerwiegende Konsequenzen, aber für Paulus geht das nicht tief genug. sagt, dass es gibt dort eine Ebene, wenn ein Ehepaar nicht diese Harmonie sucht und für diese Harmonie kämpft, dann wird es Konsequenzen geben, die nicht nur einfach deine Körperlichkeit und deine Seele betreffen, sondern sie passieren auf geistlicher Ebene. Denn Satan schläft nicht und Satan hat Interesse daran, die Dinge zu zerstören, die Gott schaffen will. Satan hat Interesse daran, Ehen zu zerstören. Und wenn Sexualität eine Krise in der Ehe ist, dann gebraucht Satan diese Krise, um diese Ehe komplett kaputt zu machen. Und wenn ich Satan wäre, dann würde ich das genauso machen. Warum? Weil wenn du mit der Ehe, wenn du die Ehe zerstörst, dann zerstörst du nicht allein nur zwei Individuen, sondern du bringst viele Menschen in Mitleidenschaft. In der Regel hängen da Kinder. Also nachfolgende Generationen werden dadurch beeinflusst. Familien, die zusammengeführt wurden, werden durch zerstörte Ehen, also mit Familien meine ich auch Oma, Opa, Tante, Onkel und so weiter, alles, was da so mit drin hängt, alles, was so zusammengebunden wird, wird auf einmal brutal entrissen und ich brauche hier nicht ausführen, was für ein Chaos das bringt und wie schmerzhaft das ist. Satan hat ein Interesse daran, unsere Ehen kaputt zu machen, unsere Gesellschaft zu zerstören und das macht er, indem er Ehen kaputt macht. Wir hatten es schon mal vor einigen Wochen, vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Ehe als kleinste Zelle der Gesellschaft. Und wenn wir heile Ehen haben, dann wird auch Gesellschaft heilen. Aber wenn Ehe kaputt geht, wird auch Gesellschaft kaputt gehen. Daran hat Satan Interesse. Und das tut er durchaus durch Entzweiung im Ehebett zwischen Mann und Frau. Die sexuelle Inaktivität, unfreiwillige Inaktivität, die Mann und Frau vielleicht erleben, das ist nicht einfach nur eine Sache, ja, die uns irgendwie körperlich tangiert. Nein, sie tangiert dich auch seelisch und sie hat auch geistlichen Einfluss. Satan nutzt das. Wenn Ehepaare aufgrund von Streit nicht mehr miteinander schlafen, dann wird Satan laut dieser Passage Tür und Tor geöffnet, um einzudringen und uns zu Fall zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder diese Perspektive hat, wenn er als verheirateter Mann oder Frau über seine Sexualität nachdenkt. Dein Ego-Trip, mein Standard, ist ein Thema, was die geistliche Welt betrifft. Satan wird genau diese Einstellung nehmen und diese geöffnete Tür für sich verwenden und gegen dich. Du denkst vielleicht, du bist im Recht, Dinge so zu tun und so zu tun. Wer auf diesen Standpunkten beharrt, wenn Ehepaare auf diesen Standpunkten beharren und nicht den Frieden und Gottes Plan suchen in der Sexualität, in der Ehe, werden sie sich irgendwann an einem Punkt wiederfinden, wo Satan so viel Raum gewonnen hat und er schalten und walten kann, wie er das will. Das bedeutet, das Thema dieser Sexualität, was wir hier gerade thematisieren, denkst du, oh, das ist so ein Spleen von Waldemar, der mag so knackige Themen rauszuhauen. Ich könnte das gerne übergehen, das Thema. Ich denke nicht in mir so im Büro, oh, ich will mal wieder über das Thema reden. Ich weiß, wie sensibel das ist. Und ich weiß auch, wie viel Verletzung es gibt in diesem Thema. Es ist nicht leicht, darüber zu sprechen, glaubt es mir. Aber es ist wichtig, weil es hier um eine geistliche Ebene geht. Es geht darum, ob Gott regiert in unseren Ehen oder ob der Satan seinen Schlachtzug hat in unserer Ehegemeinschaft. Und das dürfen wir nicht einfach so hinnehmen. Denn wenn Satan kommt und diese Tür öffnet, dann wird Folgendes passieren. Ehepaare verschenken sich nicht mehr einander, womit Gottes Plan dann zum Strahlen kommt, sondern man verfällt in Isolation, man verfällt in Pornografie, man verfällt in Selbstbefriedigung, man verfällt in Ehebruch und man fördert mit dieser Entscheidung, dieser Entzweiung all diese Dinge. Jemand hat mal gesagt, sieh zu, dass du mit deinem Partner schläfst, ansonsten wird es jemand anders für dich tun. Das ist natürlich eine harte Ansage und ich predige hier nicht irgendwie Mechanismen das Wort. Ja? Jetzt mach einfach deine Pflicht. Das ist nicht der Punkt. Ich hoffe, ihr habt die letzten 50 Minuten zugehört, dass es um eine Herzensangelegenheit geht. Aber wenn Partner verharren und festbleiben und nicht bereit sind, aufeinander zuzugehen und Frieden zu schließen, Christus gemäß zu lieben, dann werden all diese Dinge wachsen. Und wenn du betroffen bist, ich habe eben gerade ein paar Punkte aufgezählt, Isolation, Pornografie, Selbstbefriedigung, Ehebruch, es würde mich wundern, wenn in deiner Ehe diese Dinge nicht Einzug gehalten haben. Wir müssen darüber sprechen. Denn bei Jesus ist viel Raum zur Vergebung und zur Erneuerung. Er hat einen anderen Plan für uns. Und den dürfen wir sehen. Ich möchte gerne ein Zitat noch vorlesen von meinem Liebling Wayne Grudem, der dazu was Wunderbares gesagt hat. Paulus weist darauf hin, dass Satan uns verführen will, in unsere Herzen und Handlungen auf Abwege zu geraten. Und das beinhaltet, dass er nicht will, dass wir die körperliche Freude der sexuellen Vereinigung in der Ehe haben und deutet darauf hin, dass er sich dem mit allen Mitteln widersetzen wird. Für verheiratete Paare ist daher die regelmäßige sexuelle Vereinigung eine Möglichkeit, Satans Pläne zu bekämpfen und ein Schutz, den Gott für uns gegen Versuchungen vorgesehen hat. Sexuelle Intimität in der Ehe führt dazu, dass sich unser Verlangen auf unsere eigene Ehe konzentriert und wir ein starkes Verlangen nach unseren eigenen Ehepartnern haben. Wenn Ehepaare sich darum bemühen, ein intaktes Sexualleben zu entwickeln, nehmen sie damit effektiv Satans Spielraum, sich in ihre Beziehung einzumischen und auszubreiten. Hast du schon einmal über diese Ebene nachgedacht, wenn es um das Thema Sexualität in der Ehe ging? Nur wenige machen gerade so. Das ist eine hochgeistliche Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob es so der passende Satz ist heute Abend, komm Schatz, wollen wir ein bisschen geistliche Kampfführung betreiben? Das... Ob das so der Spruch ist, den man wählen sollte, aber über diese, das ist wirklich schwerwiegend. Ich nehme jetzt mich als Mann, ja, dass meine Ignoranz und mein mangelndes Ursachen-Wirkungsstudium mich in eine Entzweiung bringt zu meiner Frau, damit Satan da noch hineinkommt, diese Tür gebraucht, um uns noch mehr auseinander zu dividieren und ich dem Feind erlegen bin und in allerlei Verirrungen mich weiter verstricke. Das will ich nicht. Ich will das ausgesprochen nicht. Und ich glaube, dass Paulus nicht aus Spaß diese Dinge uns sagt. Er sagt sie uns, damit wir vorbereitet sind. Und dass die Christen, die das damals gelesen haben, dachten, okay, Moment mal, was? Entzieht euch einander nicht, nur nach Übereinkunft, wir sollen miteinander pflegen, das hat geistliche Auswirkungen. Ja, holla die Waldfee, das sollte ich wissen für meine Ehe. Und ich möchte, dass wir hier in Emmendingen über diese Dinge unterrichtet sind und dass wir miteinander auch Sorge tragen füreinander. Du bist vielleicht in einer DNA-Gruppe, in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis irgendwo involviert. Du hast vielleicht eine Bezugsperson zu jemandem oder ihr als Ehepaar sprecht mit einem anderen Ehepaar. Und ihr merkt, ihr habt eine Krise. Betet über diese Dinge, redet, es sind geistliche Dinge. Und jeden kann das betreffen, jeden. Denk ja nicht, du bist der letzte Mohikaner und alle anderen haben ein blühendes Leben und nur du hast irgendwie Probleme. Wir alle straucheln oft und wir haben alle zu kämpfen. Wir brauchen einander, um uns zu stärken, zu motivieren und den Blick zu schärfen für die geistliche Realität. Ich möchte zum Schluss kommen. Dieses Thema oder diese Verse vielmehr zeigen uns, dass es bei diesem Thema um mehr als unsere körperlichen Bedürfnisse geht. Ja, die haben ihren Platz, sie haben ihre Berechtigung, sie sind wichtig, aber sie haben eine geistliche Tragweite. Und das ist der letzte Vers, den ich heute hier präsentieren möchte, sehen wir in Epheser 5, Vers 31 bis 32, wo wieder Paulus, das ist wieder dieses Kapitel, dieses Ehekapitel aus Epheser 5, lest es ruhig einmal, das ist ein gutes Kapitel, wo Paulus einen Vers zitiert, den wir auch schon hatten aus dem ersten Mosebuch,
Und dann erklärt, was dieser Vers in der Tiefe bedeutet. Und dort sagt er, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ihr könnt euch daran erinnern. Hier ist ein verheiratetes Ehepaar. Und dann sagt Paulus, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das, was da in der Ehe passiert mit dem ganzen, ja, mit dieser ganzen Interaktion, dass Generationen daraus entstehen, dass quasi ein Schaffungsprozess, ein Schöpfungsprozess sogar entsteht in der Ehe, das sind alles so viele. Ehe ist ein Thema, was einfach so tief ist. Aber sagt, ich glaube erkannt zu haben, dass eine entscheidende Facette ist, dass wir in der Ehe sehen sollen, wie Christus mit seiner Gemeinde interagiert. Wie Christus die Gläubigen liebt. Und achtet, Paulus sagt nicht, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, das Geheimnis ist groß, sondern er nimmt tatsächlich noch die Sexualität mit hinzu, sagt auch diese Sexualität zwischen Ehemann und Ehefrau hat eine geistliche Komponente. Unser Ehebett, kann man sagen, ist dazu bestimmt, der unsichtbaren Welt zu predigen, dass Christus Herr ist und wir vom Evangelium bestimmt sind. Denn unsere Ehen und auch unsere Sexualität sollen demonstrieren, so wie wir eins sind und die Liebe und Zuneigung zueinander suchen. So, natürlich nicht in dieser Weise, aber in dieser Intensität tut es auch Jesus mit uns Gläubigen. Das heißt, wenn wir miteinander intim sind als Ehepaar, dann geht es nicht nur um diesen Augenblick, sondern es ist eigentlich auch eine geistliche Proklamation als Ehepaar. Vor allem, wenn man sagt, hey, wir wollen diese Krise überwinden im Namen Jesu. Jesus ist dabei. Jesus möchte Heilung für Ehen. Und Jesus möchte auch Heilung für Sexualität. Weil Paulus sagt, dieses Ein-Fleisch-Werden, diese Intimität, das ist auch, gehört auch zu diesem Geheimnis, was auf Jesus Christus deuten soll. Das bedeutet, dieses ganze Thema, was wir gerade aufrollen, das ist eine große Hoffnungsbotschaft für diejenigen, die in Not sind. Weil sie wissen können, wenn Mann und Frau sich gemeinsam auf Jesus Christus konzentrieren und im Glauben stark werden an Jesus, dann wird das einen Effekt haben, nicht nur für die Menschen da draußen, sondern für mich als Individuum, für meine Ehe und sogar für meine Sexualität zwischen Mann und Frau in der Ehe. Das bedeutet, die beste Medizin, und das ist mein Abschluss, die beste Medizin, die es gibt für Ehen und für kriselnde Sexualität, ist gemeinsam Christus zu suchen, Christus zu finden, Christus anzubeten, Christus nachzufolgen, weil in ihm finden wir die Kraft und die Quelle für ein erfülltes Sexualleben in der Ehe, weil sie ein Bild, ein Abbild ist für etwas, was viel größer ist als uns. Amen.